Was mich eigentlich schon seit mehreren Tagen oder mehreren Wochen beschäftigt, das ist die Trockenheit.
Oh ja, richtig.
Die Trockenheit da draußen.
Ja.
Und in diesem Atemzug gibt es auch noch eine Dürre, eine geistliche Dürre. Ich möchte das so überschreiben mit der Predigt heute. Was ist eine geistliche Dürre? Ja. Wie gehe ich damit um? Und was kann ich machen? Und. Es gibt mehrere Anhaltspunkte dazu. Ich lasse ich das mal zu Ohren kommen. Und ja, Vater, ich danke dir, dass du mein Herz und meine Zunge berührst, damit ich das wiedergeben kann, was du in deinem Sinn der Gemeinde sagen willst. Lob und Preis und Ehre sei dir. Amen. Schwinge, ein schwieriger Text, sagen wir mal so. Weil die Bibel lehrt ja, dass der häufigste Grund für so eine geistliche Dürre, das ist die Trennung von Gott und die Sünde. Und das einzige Mittel dagegen ist die Bibel, die ruft auf zur Buße. In der zweiten Chronik 6, 26 bis 27 macht Salomo in seinem Gebet klar, bleibt der Himmel verschlossen, sodass es keinen Regen gibt, wenn sie gegen dich gesündigt haben. Und sie beten zu dieser Stätte hin und preisen deinen Namen und kehren um von ihrer Sünde, weil du sie demütigst. Dann höre du es im Himmel und vergib die Sünde deiner Knechte und deines Volkes Israel. Denn du zeigst ihnen den guten Weg, auf dem sie gehen sollen. Und gib Regen auf dein Land, das du deinem Volk zum Erbteil gegeben hast. Und es ist zu beachten, dass der Himmel verschlossen war. Wegen der Sünde gab es keinen Regen. So einfach hat er das gemacht. Aber als das Volk Gottes seinen Namen anrief, zu ihm umkehrte und Buße tat, betete Salomo, dass Gott doch hören soll und den Himmel wieder öffnen, damit es Regen gibt. Dieses Gebet ist auch deswegen so bedeutungsvoll, weil Salomo es zur Einweihung seines Tempels, oder des Tempels, des Tempels betete. Ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Ja. Und der Tempel im Alten Testament, das war ein Symbol, und sagen wir mal, ein Schatten, der auf bessere Dinge hinwies. Auf eine Zeit, in der Gott nicht mehr in den Gebäude aus Mörtel und Stahl wohnt, sondern in den Herzen der Menschen Wohnung nehmen wird. Und das in mir, und wie das im 1. Korinther steht, in ist unser Leib der Tempel des Heiligen Geistes und wir gehören nicht uns selbst. Wir wurden mit einem sehr hohen Preis erkauft. Und Gott erwartet von uns, dass wir ihn mit unserem Leib verherrlichen. Wir sind Gottes Tempel. Und wenn es in deinem Leben Sünde gibt, was nicht auszuschließen ist, dann wende dich einfach ab. Wende dich zu Gott hin und bitte um seine Gnade. Weil wir sind Sünder, weil wir aus Fleisch und Blut sind. Dabei können wir uns keinen Vater haben. Und mit einem Wort Buße. Im 2. Chronik 7, 13 bis 14 eine ganz klare Anweisung. Wenn ich den Himmel verschließe und kein Regen fällt, und wenn ich der Heuschrecke gebiete, das Land abzufressen, und wenn ich eine Pest unter meinem Volk sende, und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Das steht ganz klar im Wort. Und echte Buße, das bedeutet eine Veränderung vom Herz. Und das führt auch zu einer Veränderung in deiner Richtung im täglichen Leben, nach Aussehen. Also dein Herz richtet sich in Richtung und deine ganze Lebensweise richtet sich auch nach oben hin. Wenn keine äußere Richtungsänderung erfolgt, ist es keine Buße. Wenn es also weitergeht, im gleichen Trott wie vorher, dann hast du nicht Buße getan, dann hast du das zwar gesagt, aber du hast es nicht getan. Dann ist es nicht einmal echte Buße, wenn du emotional wirst und über deine Sünde wandst. Und wenn einmal Sache leid tut, ist das noch lange keine Buße, ja, tut mir aber leid. Und weiter zum nächsten. Ne? Das ist keine Buße. Buße ist eine Veränderung des Herzens, die ein veränderter Lebensstil zur Folge hat. Richtungsänderung oder Umkehr. Und da kann ich nur sagen, wenn du bewusst bist, dass du in deinem Leben Sünde hast, dann tu Buße. Ändere deine Richtung. Im Psalm 32 gibt der David ein Beispiel dafür. Denn Tag und Nacht lastet auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. So tat ich dir meine Sünde kund und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Und wenn du aufgrund von Sünde in einer geistlichen Dürreperiode steckst, dann tu Buße. Und du wirst sehen, Gott kann die Dürre beenden. Das ist ein Punkt. Durch was wird diese geistliche Dürre verursacht? Durch Götzendienst. Wisst ihr was, das ist Götzendienst. Vielleicht denkst du, das ist ja gut, das trifft ja auf mich nicht so. Ich stehe nicht in der Versuchung, zum nächsten Heidentempel zu gehen und vor einem geschnitzten Götze nicht zu knien. Doch ein kleiner Augenblick, wenn du das Neue Testament liest, wirst du feststellen, dass es ebenfalls viel über Götzendienst zu sagen hat. Zum Beispiel im 1. Korinther 10, 14, flieht den Götzendienst. Im 1. Johannes 5, Vers 21, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Kolosser 3, Vers 5 sagt, Habsucht kann Götzendienst sein. Mit anderen Worten, dein Besitz kann zu deinem Götze werden. Ich glaube, das Handy brauche ich gar nicht aussprechen, oder? Ja. Sein Götze hat doch heute Morgen jeder dabei. Ich glaube sogar ich meine dabei. Aber es kommt darauf an, wie man damit umgeht. Ich meine, wenn jetzt noch einer hier sitzt und ein Spielchen machen muss, dann um Gottesdienst dann sagen, hey, guck an. Ja. Aber du benutzt es bestimmt aus einem anderen Grund, oder? Ja, ist okay. Ja, zum Beispiel, wie gesagt, dein Besitz kann dein Götze sein. Gier. Verkehrt rumschwimmen nennt man das auch im Schwäbischen. Animal. Ja. Geld kann dein Götze sein. Wenn du in deinem Leben etwas anderem mehr nachstrebst als Gott, dann ist diese Sache zu deinem Götzen geworden. Ja? Es kann aber auch deine Arbeit sein. Das darf man nicht ausschließen. Dein Freund oder deine Freundin, dein Ehemann kann dein Götze sein oder deine Ehefrau. Wo gibt es nicht jemanden ganz spezieller oder so, nicht bitte. Oder ein Kind kann auch ein Götze sein. Ja. Sport, Bayern München, ist ein Götze, zum Beispiel. Ja. Falls einer nicht weiß, was da gemeint ist mit Sport.
Kohle.
Ich habe kürzlich ein tolles Bild gesehen. Da liegt ein Kind irgendwo im asiatischen Raum auf der Straße mit dem Kopf auf einem Stein und schläft. Und ein Fußballer kriegt 20 Millionen für das, dass das Kügel trifft. alles, es kann alles in deinem Leben sein, alles, was vor Gott kommt. Wenn du Gott in zweite Reihe stellst, in Götzendienung, als Beispiel, da gibt es ein Interview mit einem meiner Lieblingsgolfer, das habe ich jetzt irgendwo rausgezogen, der viele große Turniere gewonnen hat. Der hat also gelebt für seinen Golf. Ja. Ich war ins Golfspiel verliebt, aber ich muss Ihnen sagen, es hat mich meine Ehe gekostet. Es hat mich meine Beziehung zu meinen Kindern gekostet. Das Golfspiel war zu meinem Gott geworden. Und dann hat der Interviewer ihn gefragt, wenn du nochmal von vorne anfangen könntest, würde es dann ändern? Sagt er, nein, ich würde alles wieder so machen. Und du wirst nie die Liebe Gottes erfahren, wenn du einen Götze in deinem Leben hast. Weil das steht vor Gott. Und das ist makaber, aber das ist so. Geistliche Dürre. Verursacht durch Egoismus. Egoismus konzentriert sich auf meine eigene Interesse statt auf die Nöte anderer und auf die Arbeit Gottes oder auf die Arbeit im Reich Gottes. Haggai 1, ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt. Und nun, so spricht der Herr der Herrscher, richtet euer Herz auf eure Wege. Ich habe viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr habt viel gesät. Ihr esst, aber ihr werdet nicht satt. Ihr trinkt und seid immer nur durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird kein warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einem durchlöcherten Beutel. Ihr habt nach vielem geschaut und siehe, es wurde wenig. Und ihr brachtet es heim und so blies ich hinein. Weshalb das, spricht der Herr schon, wegen meines Hauses, das heute da liegt. Während ihr lauft und jeder für sein eigenes Haus sorgt. Deshalb hat um euretwillen der Himmel den Tau zurückgehalten. Und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Ich habe eine Dürre gerufen über das Land und über die Berge, über das Korn, über den Wein und über das Öl. Über das, was der Erdboden hervorbringt, und über die Menschen und über das Vieh und über allen Arbeitsertrag der Hände. Ein Morgen die Nachricht kam, dass aus der Schweiz ein Gletscher, der wird bei dem wird der Name Gletscher abgeschafft.
Von dem Karl-Method?
Ja, der ist nicht mehr da. Genau. Der ist im Laufe der Jahre durch diese Dürre verschwunden. Und so gibt es auch nochmal einen Gletscher irgendwo, im Norden irgendwo, wo genauso einen Gletscher gibt es nämlich. Ja. Es ist also, man muss sich vorstellen, diese geistliche Dürre und diese Dürre, die da draußen herrscht, die kann man gleichsetzen. Wenn ich nicht meinen Weg finde und gehe, dann wirst du abgeschafft. Denk mal an dein Ende. Bei mir gibt es das nicht am Ende. Ich gehe bis in alle Ewigkeit. Ich weiß, wo ich hingehe. Ja? Einer, der das nicht hat, für den ist es zu Ende. Und dann sitzt er da, ja, was denn jetzt? Wo gehe ich jetzt hin? Und dann wird ihn sein Schöpfer schon fragen, was hast du jetzt gemacht? Ja? Wie kommst du dazu? Jeder im Volk dachte nur an sich und die eigenen Häuser, doch keiner hatte einen Gedanken für das Haus Gottes übrig. Deswegen sind die Stadien so voll und die Kirche so leer. Ja. Und wenn du willst, dass Regen fällt, dann musst du erst über Gott und ihm sein Haus nachdenken. Und erst zweitens und drittens an dich selbst und an deine, was heißt als zweitens an dein Nächster und als drittens dann an dich selber. Stell dich nicht in den Vordergrund, du fällst echt um drei Blätter ein. Und wenn du dir Freude wünscht, dann musst du die Reihenfolge einhalten. Erstens Jesus, zweitens andere und drittens du. Und da sind wir dann bei zweitens andere. Hilfsbereitschaft hilft gegen die geistliche Dürre. Ich erlebe das. Die Hilfsbereitschaft, die hilft wirklich gegen meine geistliche Dürre. Weil mein Herz fließt über. Ne? Wir haben das gestern haben wir es angesprochen. Kala Rasch wird eine Psychiatrie umgebaut. Wird auf den neuesten Stand gebracht. Und die das initiiert, das nennt sich Stations for Life. Und so haben wir die Connections gehabt. Jemand, irgendwo hat da irgendwo in der Gegend ein Krankenhaus hat zugemacht. Und die ganze Gegenstände, wo da drin sind, Möbel, alles, das kriegt jetzt alles Kala Rasch. Ja? Der Mann, der das initiiert hat, dem seine Frau arbeitet in der Tafel. Und die hat gesagt, Lili, sag mal, kann von euch nicht mal in einer Krankenhaus brauchen. Ihr müsst euch mal die Größenordnung vorstellen. Ja, da bleibt dort Spucke weg. Ja, für uns war das klar, natürlich Kala Rasch, aber sofort und das funktioniert. Ja, die ganze Einrichtung von dem Krankenhaus und die haben ein vier Jahre altes transportables Röntgengerät. Das geht auch gleich wieder zu. Ja? Ist das Gunst oder was? Ja? Das ist Bukarest. Also nur südlicher von Bukarest ist an der Grenze. Jesaja 58. Wenn du dem Hungrigen dein Brot erreichst und die gebeugte Seele sättigst, dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis. Und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und beständig wird der Herr durch dich leiden und seine Seele sättigen an der Dürre und deine Gebeine stärken. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten, wie ein Wasserquelle, dessen Wasser nicht versiegen. Da fällt mir ein, unser Nachbar, unser früherer Nachbar, der hat uns auch mal gesagt, die zwei Verrückte da drüben. Der hat uns gemeint, Lili und mich. Weil wir ja den Kim und Tamara damals aufgenommen haben, die zwei Verrückte da drüben. Und das hat mich so gewohnt. Ich bin doch nicht verrückt. Doch, Gott hat ein Eisein mit mir gehabt und hat mich aufgeklärt. Er hat gesagt, natürlich bist du verrückt. Von der Dunkelheit ins Licht. Da war ich wieder zufrieden. Ja, denke mal, was der Gott auch sagt. Denke über dieses Versprechen nach, wenn du dein Brot mit dem Hungrigen teilst. Ja. Du hast eine Tafel Schokolade. Ja. Und dann freust du dich, die packst du auf und dann schlingst du sie runter und das tut dir gut, weil Schokolade hebt ja das Ding. Ne? Was freut dich mehr, wenn du die Schokolade auf jemanden gibst und siehst, wie der sich freut? Also so geht es mir.
Das schmeckt sich doch nicht so gut, die Schokolade.
Ja, weil ich weiß, ich kann sie ja nochmal haben. Aber dem ich es schenke, weiß ich nicht, ob er sie noch mal lernen kann. Oder wenn du depressiv bist und das Gefühl hast, als hättest du großen Mangel in deinem Leben, hast du Mangel, dann habe ich einfach auf Grundlage von dem Text ein Rezept. Und ein Rezept, das heißt so, geh hin und hilf anderen. Such dir einen Platz in deiner Gemeinde, wo du Menschen helfen kannst, die durch schwere Lebenskrisen gehen. Bei mir haben sie einfach, wir haben ihre Gestärkung, jede Minute, jede Sekunde. Andere haben das nicht. Und das ist für uns, ist das, nimm dir einfach in der Woche ein, zwei Tage Zeit und helf da, wo es notwendig ist, wenn jemand in Probleme steckt. Schau, wo du helfen kannst. Und Gott verspricht dir, wenn du dich um den Hungrigen kümmerst, und die bedrückte Seele hilft, da wird deine Seele der Dürre entgehen. Sie wird immer gespeist. Und statt nach innen gerichtet zu sein, ich habe so viele Probleme, ich bin so depressiv, warum läuft mein Leben nicht so, wie ich es will? Geh doch nach Hause und helf anderen, dann merkst du gleich, was schlimmer ist. Ja? Das, was du hast, das ist nur Mitleid mit dir selber. Da habe ich im Facebook habe ich auch so ein Bild gesehen. Ich habe geweint, weil ich keine Schuhe hatte, bis ich den sah, der keine Beine hatte. Ja. Und es gibt viele Menschen, denen es viel schlechter geht als die unter der Decke. dass Gott den Regen seines Segens in dein Leben bringt, wenn du deinen Blickwinkel veränderst. Nicht Gott verändert dein verträgert Auge. Nein, du musst den ersten Schritt machen und dann funktioniert es auch. Und wenn deine Seele ausgetrocknet ist, dann hilf einfach anderen, du sehr Wasser ohne Ende. Warum stecke ich da drin? Garantierungsweise. 2. Samuel 21. Und es gab Hungersnot in den Tagen Davids, 3 Jahre lang, Jahr für Jahr. Und David suchte das Angesicht des Herrn. Und der Herr sprach wegen Saul und wegen des Hauses der Blutschuld, weil er die Gibeoniter getötet hat. Da rief der König die Gibeoniter herbei und redete zu ihnen. Die Gibeoniter aber, sie waren nicht von den Söhnen Israels, sondern vom Rest der Amoriter. Und die Söhne Israels hatten geschworen, sie zu verschonen. Saul aber hatte versucht, sie zu erschlagen, in seinem Eifer für Israel und Juda. David also sagte zu den Gibeonitern, was soll ich für euch tun? Womit soll ich Sühne tun, dass ihr den Erbteil des Herrn segnet? Und das Land litt unter der Hungersnot, weil es hat auch schon weiter nicht geregnet. Also das wäre hier auch nicht anders. Ja? Darum befragte David den Herrn und Gott antwortete. Und wenn du die Geschichte zu Ende liest, siehst du, dass es zum Schluss geregnet hat. Und die Hungersnot war vorbei. David befragte den Herrn und der Herr antwortete ihm. Das war. Das, wenn du eine Not hast, frag ihn doch. Frag ihn einfach. Und er wird es dir sagen und er wird dir auf die Sprünge helfen oder auf die Füße oder irgendwo hin, aber er wird was tun. Nur dann machst du den ersten Schritt. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Wenn du ernsthaft Gott suchst und einen Weg fragst, wird Gott zu dir reden, auf jeden Fall. Und sei bereit, die Verantwortung zu übernehmen für alles, was er dir zeigt. Sag mir doch, nur, das ist mir zu. Das will ich nicht. Wenn Gott dir was zeigt, mach's. Glaub mir, ich habe das auch versucht. Das interessiert mich nicht. Der klopft dir so lang auf die Schulter und geht dir so lang an dich, bis du das machst. Und dann begreifst du plötzlich das Wort Gehorsam. Plötzlich begreifst du, was Gehorsam ist. Mach's doch gleich, dann brauchst du nicht rumärgern, weil du allem aus dem Weg gehen willst. Mach's doch gleich. Das habe ich hervorragend gelernt. Und seht einfach um, was Gott dir zeigt. Bitte um Gottes Segen. Er bittet euch vom Herrn Regen zur Zeit des Spätregens. Und der Herr ist es, der die Wetterwolke macht. Er lässt den Regen regnen, er gibt jedem Brot und Kraut auf dem Feld, Sacharja 10. Gott versteht es nicht, wenn es Zeit Spätregen gibt, wenn es Regenzeit ist, warum soll man dann um Regen bitten? Fällt er nicht automatisch? Warum soll man um Regen bitten, wenn der Regen fällt? Man kann aber nicht voraussetzen, dass es automatisch fällt. Weil ich kann nicht sagen, so in 2 Stunden regnet es. Und dann muss ich 14 Tage warten. Nein, das funktioniert halt nicht. Im Jakobus finden wir die Geschichte mit Elia. Elia war ein Mensch von gleicher Gemütsbewegung wie mir. Er betete inständig, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Das ist doch der Hammer, oder? Und wieder betete er, und der Himmel gab Regen, und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Was der Herr sagt. Das Gebet hat bewirkt, dass der Regen aufgehört hat. Und das Gebet hat bewirkt, dass es wieder geregnet hat. Und so kannst du Gott um den Segen für dein Leben bitten im Gebet. Und zum Schluss gilt das Augenmerk im Psalm 72, Vers 6. Dieser Vers enthält eine sehr wichtige Wahrheit. Es komme herab wie ein Regen auf die gemähte Flur. Wir sind bei der geistlichen Dürre. Und dieser Regen, der auf dich von oben herabkommt, Der wird übermäßig sein. Übermäßig. Und ich erinnere mich, dass ich, bevor ich Christ war, da habe ich mir immer dann jemanden vorgestellt mit einem Rasenmäher mit der Gemeindeflur. Aber der Herr, der bezieht es, dass das Feld von Heustrecke abgefressen wird. Nicht vom Rasenmäher. Und auf eine Plage von Heustrecken, die durchs Land gezogen waren und die Felder kahl gefressen sind, da sagt er, und er wird herabkommen. Er wird Regen auf das Feld. Und wiederherzustellen, was die Heustrecken gefressen haben. Vielleicht hast du heute, wenn du das hörst, das Gefühl, dass eine schwarze Heustrecke über dein Leben gekommen ist. Und hat dir dein Segen weggefressen. Ich glaube, wenn du Gott suchst und ernsthaft bist und wieder Schwäche zu schicken, dann wirst du eine Begegnung mit Gott haben, die vergisst dich dann auch nicht so schnell. Er kann alles wiederherstellen, alles, was dir der Feind in deinem Leben gestohlen hat, alles. Du kannst wirklich erleben, frische Erneuerung, Fruchtbarkeit, wie das zurückkommt in dein Leben und es ist nie zu spät. Gott um Segen zu bitten. Und wie die Situation aussieht, geht doch einfach zu Gott. Es ist doch nicht so schwer. Er ist doch da. Ja? Nur wir sind in unserer Schnelllebigkeit manchmal, wir vergessen das einfach. Wir vergessen einfach, dass Gott da auch nicht da ist. Und dann wundern wir uns, wenn wir es plötzlich schwer haben. Du wirst den Gottes Segen erleben. Weil eins steht fest, es ist nie zu spät für Gottes Segen. Jede Minute hat er bereit für dich, seinen Segen, wenn du ihn bittest. Amen. Ich danke euch fürs Zuhören, war vielleicht ein bisschen langatmig heute. Aber die Dürre, ich sage, die Dürre hat mich da inspiriert, wie komme ich denn wieder zur Wege? Ja, vergiss den Herrn nicht. Vergessen auch nicht in der kommenden Woche oder heute. Kommt gut nach Haus. Aber als nächstes gibt es wahrscheinlich Kaffee. Und so wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir sehen uns eventuell am 6. Oktober, wenn nicht die Woche später, weil die Lieben müssen nicht da, wir sind in Spanien.